Laut, schrill und provokant. Ich habe immer gesagt, was ich denke und werde es auch weiterhin tun. Gegen Spaltung, gegen Rechts, dafür werde ich mich mein Leben lang einsetzen. Heute verrate ich euch, wie ich den Tsunami 2004 in Thailand überlebt habe und was meine schönsten Erinnerungen an ein Vierteljahrhundert Eintracht-Präsidentschaft sind. Ich bin Peter Fischer, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Peter, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich wirklich sehr. Du, jetzt wohnst du ja inmitten von Frankfurt. Du hast mal gesagt, du hast einen Schlüssel zur Stadt. Wo ist für dich das wichtigste Schlüsselloch hier in Frankfurt?
Also das Wichtigste sind zweifelsohne die Menschen in dieser Stadt. Die Begegnungen mit Menschen. Wir haben viele Stadtteile. Du bist ja ein Stück weit Hesse und kennst auch Frankfurt ganz gut.
Stimmt.
Haben wir eben festgestellt, die einzelnen Stadtteile mit ihren eigenen Kiezen, sehr, sehr unterschiedlich. Nordend, Westend, Stadtmitte, Bornheimburg, Sachsenhausen. Überall anders sympathisch. Und du findest auch ich heute noch als echter Frankfurter Botschafter immer noch eine Ecke und immer noch eine Kneipe oder einen kleinen Uhrmacher oder jemand, der handgemachte Schuhe macht oder was immer, findest du immer noch. Finde ich interessant. Und natürlich gehört die Kleinmarkthalle zu meinem Revier immer noch. Hier wird gekocht, ich esse gerne. Kleinmarkthalle ist für mich Essen und Einkaufen immer noch Mittelpunkt.
Hinter uns hängt ein großes Foto von dir. Ich habe dich ja gerade schon danach gefragt, als ich reingekommen bin. Da hast du gesagt, ja, eigentlich mag ich nicht so von sich selbst ein Foto aufzuhängen. Aber es ist ja was ganz Besonderes.
Absolut. Also ich finde es persönlich doof, bei anderen genauso wie bei mir. Das ist der Respekt wirklich an all meine Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen, die mich getragen haben in meiner Amtszeit, ohne die es mich gar nicht gibt. Die haben mir zum Geburtstag aus Tausenden, was man jetzt nicht sehen kann, von Bildern aus meinem Leben, von ganz junger Kerl in meiner Präsidentschaft, von Urlaubsbildern, von Tsunami, von allem, was es gab, Europapokal, Siege feiern, aus Tausenden von kleinen Bildern. Als Mosaik ist dieses Bild entstanden. Und das ist Respekt an die, die 25 Jahre an meiner Seite waren.
Ja, ich meine, ein Vierteljahrhundert, wir sprechen gleich noch über diese unglaublich lange und erfolgreiche Präsidentschaft. Wenn du an ein Highlight in diesen 25 Jahren zurückdenken müsstest, welches kommt dir als erstes in den Sinn?
Also das meinen wir jetzt sportlich. Also meine Erinnerungen sind in ganz anderen Bereichen eigentlich zu Hause. Also die tief drin sind in der Seele und auch in der Emotion und auch mal in den Tränendrüsen und so. Natürlich ist Barcelona eine Stadt, die auf einmal Frankfurt war. Eine Stadt weiß, es gab nichts anderes. Also auch meine spanischen Freunde, die auch gekommen sind. Ich habe natürlich auch viele spanische Freunde, die das selber nicht kapiert haben. Mein Spanisch geht einigermaßen auch in den Kneipen, in Cafeteria, wenn man mit denen der Landessprache gesprochen. Die haben das für vollkommen bekloppt verhalten. Inklusive dem Präsidenten von Barcelona. Ja. Der das sein Leben lang nicht geglaubt hat, immer gedacht, es ist alles Joke. Das war natürlich groß. Und als unsere Frauen Champions League gespielt haben, habe ich gesagt, und jetzt mache ich den Gag, jetzt rufe ich im Tourismus an und sage, wir brauchen 25.000 Tickets. Hat man mir verboten im Verein. Ich sage, hör mit der Scheiße auf, bitte mach das nicht. Nein, das ist schon ganz tief, ist ganz klar, ist ein Moment, den vergisst du nicht.
Peter, lass uns mal einige Zeit zurückschauen und auf deine Kindheit schauen gemeinsam. Mit 8 Jahren ist ja dein Papa bei einem tragischen Autounfall gestorben. Wie hat dich denn dieses tragische Ereignis für dein restliches Leben geprägt?
Gut, also viel allein ist etwas, wo du schneller selbstständiger wirst oder wo du auch schneller, platt gesagt, auch erwachsener wirst. Das ist schon etwas, was irgendwie tief in dir drin ist und ich mir immer gefragt habe, warum ich und weshalb, gerade nach der Verbindung, die es da gegeben hat. Also das prägt schon, das muss ich sagen. Ich denke, ich habe schnell laufen gelernt.
Du bist ja dann in Pflegefamilie groß geworden. Wie war das damals für dich?
Nun, das war eine Familie, dass meine leibliche Mutter jemand anders geheiratet hatte und die auch Kind bekommen haben und so. Und ich war also dort nicht adoptiert, also die heißen anders wie ich. Ich bin der Peter Fischer, bin der einzige Fischer in dem Bereich. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, vor allen Dingen dann noch in ein kleines Dorf und Ort im Schwäbischen gezogen. nennen wir es mal schwierig. Nennen wir es mal schwierig, ist auch eine Zeit, über die ich eigentlich auch gar nicht sprechen und reden will, weil ich froh bin, dass ich die auch für mich selber im Stück gut verarbeitet habe und auch ein Stück weit gut vergessen habe.
Ja, dann lassen wir es auch dabei. Aber was ist denn die Eintracht dann, wenn man mal jetzt diese wirtschaftlichen Sachen beiseite lässt, sowas wie eine Ersatzfamilie dann irgendwann für dich geworden?
War nie Ersatzfamilie. Ich habe ja immer ganz oft habe das auch immer gesagt, auf ganz vielen öffentlichen Ansprachen, auch intern, immer gesagt, ihr seid meine Familie, das ist meine Familie. Das war eine Begrifflichkeit, die ich ganz früh nicht erfunden habe, sondern auch so gefühlt und auch versucht habe zu leben.
Ja.
Fehlt mir auch ein Stück.
Bevor wir gleich noch dann auch weiter darüber sprechen, gab es ja noch einen weiteren Schicksalsschlag in deinem Leben. Das war 2004, du hast es gerade schon vorgelesen. Du warst mit deiner damaligen Partnerin und deinem älteren Sohn zu der Zeit 2004 in Thailand im Urlaub, als der Tsunami dich und viele, viele andere Menschen überraschte. Wo genau hast du dich zu diesem Zeitpunkt mit deiner Familie aufgehalten?
Es war untypisch, dass ich am Strand war, um diese Uhrzeit, Urlaub schlafen und nicht gerne schlafen, sondern es hatte irgendwann gewackelt. Und meine damalige Frau, was ist denn hier? Wir haben natürlich jetzt nicht an irgendwo weit entfernt ein Erdbeben oder sowas gedacht, sondern es wurde auch in der Nähe was gebaut an irgendwelchen Bungalows, vielleicht irgendwie Baugeräte oder so, weil es wackeln haben oder die berühmten im Glas oder Zahnbürste, so hörte sich so an. Jetzt war ich wach, habe mir über das überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern habe das auf irgendwelche Bauarbeiten bezogen und nichts. Frühstücken und früh am Strand. Um eine Uhrzeit, wo ich noch nie da war. Und früh am Strand hieß dann, irgendwann zu erleben, Wasser geht zurück, Wasser geht weg. Ich bin durch meine Ibiza-Connection früh zum Segeln und Bootfahren gekommen, also Segel- und Bootschein gemacht und so, und kannte den Effekt. Also zumindest immer noch das, was ich auch nautisch gelernt habe in Ausbildungen, Vorträgen. Wasser im Meer geht nicht weg. Es gibt kein Loch, was aufgeht, ein riesengroßes Loch, und dann fliegen Millionen von Liter Wasser, verschwinden einfach und sind weg. Sondern ich kannte den Effekt, dass es so etwas gibt, aus der Begrifflichkeit Tsunami. Und deshalb war ich jemanden, der mit dem Reflex, das, Leute, ist scheiße, wirklich zurechtkommen konnte, und hatte Glück, dass genau an diesem Strand, denn ich war da ja, wo das Epizentrum eigentlich ist in Phuket, da war das Epizentrum, war ja alles kaputt, dass dort jemand Urlaub gemacht hatte, der, wie nennt man sowas, Lifeguard in Australien war und sich verliebt hat in eine Thailänderin und dort Urlaub gemacht hatte. Und der logischerweise auch das wusste von seinem Job her. Und wir also wie verrückt rumgelaufen sind und die Leute versucht haben, vom Strand zu verlagern. Und unser Vorteil war, was alle anderen nicht hatten, wir haben in so einer Banane gelebt, Strand und so eine Banane, also ein Hügelchen, wirklich wie eine Banane.
Ja.
Das war auch diese Bucht. Das heißt, wir konnten Distanz überwinden. Wir konnten auf diesen Bananenhügelchen nach oben. Und so haben wir versucht, alles da nach oben zu kriegen. Das ist uns auch gelungen. Und das haben wir nun miterlebt und mitgesehen. Wir konnten noch einen mit einem großen Seil, was wir dort hatten vom Pool, konnten wir noch einen in der Nähe des Pooles unten retten. Der hat sich festgebunden, den konnten wir hochziehen in den Pool, den es da oben gab. Und so waren kleine Haifisch zum Schluss drin. So haben wir das geschafft. Und trotz alledem waren das natürlich viel Verwüstung. Die Surfbretter steckten irgendwo drin und die Liegestühle und alles. Die meisten Menschen sind, oder viele von den Menschen sind ja erschlagen worden.
Ja,
die wenigsten sind ertrunken, sondern sind über irgendwas erschlagen worden.
Wann hast du eigentlich das Ausmaß dieser Katastrophe erkannt?
Natürlich bricht dann Telefon und alles zusammen. Ja, also ist doch klar, es gibt keine Elektrizität und nichts. Die Kühlhäuser, dort Hotel und das alles, die Strandstraßen, so, das gab's alles nicht. Sondern über Umwege mit Roller gefahren, dann haben wir die Verwüstungen gesehen. Und dann haben wir natürlich auch schon viele tote Menschen gesehen und alles. Und dann wurde mir oder uns bewusst, dieses Phänomen ist weder lokal so, sondern das ist halt überall. Und es ist ganz, 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 ganz schlimm. Und mir war klar, helfen, soweit wir können. Das haben wir ja dann gemacht und bin ja auch dann da geblieben. Und ja, das sind schlimme Erinnerungen. Und ich habe die wahnsinnig gut verdaut. Ich hatte nur einmal ein schlimmes Déjà-vu, ein wirklich schlimmes Déjà-vu. Wir haben da Kinder und Leute und alles gesucht. Jemand hat jemand gesucht. Und dann hast du in manchen Tempel oder so aufgebahrte, tote Kinder gesehen, die dort gelegen haben, ja, wie schlafend. Und das war anderthalb oder zwei Jahre später mit meinem Partner, mit Mai Kullmann und mit der Initiative haben wir dort uns um Schulprojekte gekümmert, mit aufgebaut, gemacht und getan. Waren wir dann da zu einem, ja, jetzt ist wieder alles hier bei uns neu und toll und prima. Und dann hat mir natürlich auch die Schule gezeigt. Und irgendwann bei der Schule war ein Kindergarten dabei. Und irgendwann zog einer eine Schiebetür auf. Und hinter dieser Schiebetür lagen schlafend die ganzen Kinder vom Kindergarten auf den Reismatten in einer Reihe. In dem Moment stellten sich meine Haare und alles in mir erschüttert kam zurück. Es war nicht das einzige Mal, wo ich noch mal ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis für mich hatte. Ansonsten muss ich sagen, konnte ich mit der Katastrophe in meinem Leben von der Verarbeitung wirklich ganz gut umgehen.
Peter, gucken wir einmal in dein Arbeitszimmer noch. Ich meine, du wohnst ja jetzt mit deiner Lebensgefährtin und deinem jüngeren Sohn hier. Ja. Gehst du ihnen denn mittlerweile schon auf den Keks oder hast du noch genügend Termine?
Wenn ich lügen darf, okay, lassen wir, bleiben wir bei der Wahrheit. Nee, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr auf den Keks gehen.
Ja, ist es mittlerweile?
Ja.
Was fehlt dir denn aber am meisten vielleicht, Peter?
Also schon ein bisschen auch die Begrifflichkeit Familie, wie man so sagt. Mhm. So Kolleginnen und Kollegen und auch so ein bisschen das Schwätzen. Mal in der Küche der Espresso und da bringe ich mal Kreppel oder Eis mit, ist man zusammen und so. Das ist schon ein tolles Gefühl, muss ich sagen, wie man auch getragen wird in dieser Form. Wie man auch weiß, das sind deine Leitplanken, sind deine Unterstützung, die dir auch mal auf die Bremse treten und sagen, geht und geht nicht. Also das sind schon Dinge in diesem Alltag, die einem definitiv auch ein Stück weit fehlen.
Peter, du bist jetzt Ehrenpräsident und wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehne, wahrscheinlich auch der letzte Ehrenpräsident, den es bei der Eintracht so in der Form je geben wird. Du warst als Präsident geliebt, ein Präsident zum Anfassen. Was hat eigentlich diese unglaubliche Zuneigung der Fans mit dir gemacht?
Also auf der einen Seite macht das immer, und da darf man ehrlich sein, ein bisschen stolz. Ein bisschen stolz, wenn man weiß, für viele Leute bist du sympathisch. Und wie viele schreiben, ja, ich liebe dich und wirst geliebt und so. Und sowas hörst du natürlich auch lieber mal oder werde zugeballert in den sozialen Medien, was er mir alles schreibt, wie, was bist du für ein Arschloch oder Gott weiß was. Das ist ja Logo. Ja. Natürlich tut das auch was an einem. Mhm. Das ist aber nicht der Grund, warum es tut, sondern mir war immer wichtig und das ist, geht durch mein Leben, Authentizität. Ich bin auch nur gut, wenn ich authentisch bin. Ich kann ganz viele Dinge, die man sagt, das und das musst du machen, kann ich überhaupt nicht. Bin ich der Monsterversager? Also das ist der vom leeren Tor, der den Ball nicht reinkriegt. Monster. Die Dinge bei mir, Authentizität und Leidenschaft für Sachen und Eintracht hat mich, warum ich es überhaupt gemacht hat und warum du das 25 Jahre am Ende durchhältst, kannst du nur, wenn du eine absolute Leidenschaft dazu hast. Leidenschaft ist mehr wie Liebe. Liebe ist so eine partielle Geschichte. Liebe kann man auch immer nur im Leben unter Partnern oder irgendwas, sind das immer nur sehr partielle Punkte, wo man Liebe und Glück und all diese Momente zusammenbringt. Aber Leidenschaft ist etwas, entweder du hast es oder du hast es nicht. Und das hat mich geprägt und hat mich durchgezogen. Und das hat dazu geführt, dass es Leute gibt. Und natürlich kommt eins dazu. Und wenn du keinen Charakter hast, hast du keine Feinde. Da bin ich mir natürlich auch. Natürlich gibt es auch Leute, die genau meine Art und was ich tue, auch fürchterlich scheiße finden und sagen, um Gottes Willen, der. Natürlich gibt es diese Gruppe auch. Aber da beziehe ich mich immer wieder darauf, das ist nicht von mir, sondern von einem alten Philosoph, wer keinen Charakter hat, hat auch keine Feinde. Mhm.
Wer die AfD wählt, kann bei uns kein Mitglied sein. Das war sicher einer deiner berühmtesten Statements in deinem FAZ-Interview. Was hat dich damals zu dieser Aussage bewogen?
Weil es relativ, also das ist übrigens so klar wie Mathematik, wie 1 und 1, 2 ist. Wir haben eine Satzung, unsere Satzung ist klipp und klar in den Begrifflichkeit werden. Klipp und klar, ob das Antisemitismus ist, ob das Kinderrechte, Frauenrechte, Gleichberechtigung ist, ja, ob das einfach Umarmen Internationalität ist, ob das Rassismus ist, in all diesen Dingen ist unsere Satzung klar. Und der AfD ist es genau umgedreht, absolut genau umgedreht, genau gegen diese Werte, völlig. Wie kann ich auf der einen Seite dann sagen, jawohl, hier Mitglied, diese Werte, das ist das, auch so will ich leben, so sehe ich mich und dafür stehe ich ein. Deshalb mache ich das freiwillig. Und die, die freiwillig dann dort eingetreten in der AfD, haben genau entgegengesetzte Werte und arbeiten ihm genau entgegengesetzt. Und deshalb sind das einfach Dinge, die in der Logik nicht zusammenpassen. Es ist überhaupt keine Polemik. Dieser Spruch hatte mit Polemik ausnahmsweise mal gar nichts zu tun, sondern die normative Kraft des Faktischen. Das eine, wenn du das tust und dich dafür entscheidest, kannst du das andere nicht.
Punkt. Du würdest also heute diesen Satz genauso wiederholen?
Genauso.
War dir die Tragweite dieses Satzes, als du ihn ja in dem Interview gegeben hast, bewusst?
Nein, in dem Interview sind auch sehr klare Abgrenzungen und Begrenzungen und die auch sehr klar erklärt sind und die auch sehr sachlich sind. Nein, es war mir überhaupt nicht bewusst. Es war mir auf der einen Seite nicht bewusst, was für ein Schwall auch an Sympathie und an Zustimmung kam in dem Fall. Mhm. Also das war ja kein PR oder Gag. Es war ja keine Verkaufsförderung des Vereines. Das war das eine, aber auf der anderen Seite sind es ja nun Hunderte und Tausende von Anzeigen und von den schlimmsten Dingen, wie oft und lebensbedroht mir und meiner Familie und was sie alles mit mir machen wollen, welche Öfen sie wieder aufbauen in KZs, um mich da reinzuschieben und. Es sind ganz, 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 ganz schlimme Sachen passiert, vom Briefkasten hier reingeworfen.
An deiner Privatadresse.
Ja. Bis hin zu schlimmen Anrufen und natürlich eben alles, was dann bei der Eintracht kam an Anzeigen und an Vorwürfen und an schlimmsten Beleidigungen und Bedrohungen. Damit habe ich in der Form nicht gerechnet. Und ich denke, weil es hat man mir dann oft gesagt und auch oft empfohlen, also auch aus Bereich von Sicherheitsbehörden und anderen, einfach zurückzutreten, war für mich keine Option. Es war überhaupt keine Option für mich, überhaupt nicht. Sondern es war einfach eine Option, weiterzumachen und es auch von meinem Amt und von meinem Jetzt zu trennen. Sondern das ist meine Aufgabe. Hier sehe ich mich als Peter Fischer, hier sehe ich mich in der Gesellschaft, hier sehe ich mich in meinem endlichen Leben, weil es ist ja nun für uns alle endlich, hier sehe ich mich, genau da bin ich aufgehoben. Das bin ich meinen Kindern schuld, das bin ich allen anderen Kindern schuld, das bin ich meinen Schulprojekten und Kindergärten, egal wo ich bin. Ich bin das dieser Gesellschaft schuld, da zu sein und da einfach wirklich zu kämpfen und das unermüdlich zu tun.
Hattest du, als du gerade diese schlimmste Zeit angesprochen hast, hattest du Angst um deine Familie?
Es gab Momente, ja. Gab es zweifelsohne.
Warum glaubst du, Peter, wählen so viele Menschen in diesem Land die AfD?
Da hörst du die schwachsinnigsten Nummern übrigens der Welt. Ich war vor allem, wenn heute noch einer zu mir sagt, ja, aus Protest wähle ich das, weil die anderen. Natürlich haben wir ein Problem politisch. Wir haben drei Parteien in einer Koalition mit drei unterschiedlichen politischen Aussagen. Das ist schon mal schwierig. Da hast du Weltwirtschaftskrise, da hast du Corona, da hast du Kriege, hast du Energie und alles, was zusammenkommt. Ich wüsste übrigens als Politiker auch nicht mehr, wie du das alles handelst. Wie du das auch in irgendeiner Form handelst, dass es dir allen gut geht und wir alle glücklich und zufrieden sind. Das ist mir schon auch bewusst und ist mir schon klar. Aber jeder, der da freiwillig wählt, wählt ganz, ganz schlimme Hass und Ausgrenzung.
Würdest du so weit gehen, dass alle Menschen, die diese Partei wählen, Nazis sind?
Sonst würden sie dieses Kreuz nicht machen. Ob sie das sind, bezweifle ich bei einigen. Da, zweifelsohne. Nein, das bezweifle ich auch. Bin ich mir auch ganz sicher, dass das so ist. Aber genau damit geben sie das Bekenntnis für Nationalsozialismus, für Hass, für Rassismus, sie geben es damit ab und sagen, damit bin ich einverstanden und das will ich. Also damit legitimieren sie das und damit sind sie es am Ende des Tages. Und zwar, weil sie es schriftlich machen.
Peter, auch ein unschöner Moment und sicherlich auch ein Grund für dein Abtreten war diese sogenannte Kokain-Affäre. Wie sehr haben dich diese Vorwürfe getroffen?
Das Schlimmste war ja nun, dass es ja nicht um mich ging, sondern es ging um einen minderjährigen Sohn, der so weit war, ich will nicht mehr leben oder ich will nicht mehr in diesem Land sein. Ich bringe mich zu meiner Oma nach Brasilien. Für ihn unverständlich. Wir haben Wochen und Monate, ist die rechte Ecke, hatten wir aus dieser Ecke, aus dieser Familie Angriffe und Vorwürfe und was sie alles mit uns machen wollten und hin und her. Habe das nicht für ernst genommen, muss ich fairerweise sagen. Habe das nicht für ernst genommen und auch unterschätzt und auch nie gedacht, dass es so weit geht mit so einer fürchterlichen linken Inszenierung. Es war wahnsinnig schlimm und dann ist, jetzt kommt eben dazu die öffentliche Person. Mhm. Das sind natürlich die Nachrichten, dann ging es dann gleich um Peter Fischer und dann ging es dann um nicht rechtlich klare Hausdurchsuchungen und alles, was dann stattgefunden hat. Das war eine unglaublich miese Erfahrung und eine schlimme Zeit. Wenn ich an meine Partnerin denke, also Mutter, Sohn aus einer anderen Kultur aus Brasilien, für die überhaupt nicht erklärbar, was und weshalb und warum, die völlig zerstört damit war und wirklich schlimme, schlimme Zeiten durchgemacht hat. Und es waren für uns alle wirklich schwere, schwere und belastende Zeiten. Und ich bin froh und deshalb ist es auch gut, wenn man eigentlich jetzt dazu gar kein Wort mehr sagt, froh, dass diese Nummer einfach vorbei ist und ich eben gemerkt habe, was man machen kann und was es für Möglichkeiten gibt, Menschen tief zu belasten.
Wir müssen gar nicht über diese Kokainsache sprechen, es hat sich alles dann rausgestellt, dass das alles nicht so war. Aber was hat das, weil du jetzt auch gerade nochmal deine Partnerin, deinen Sohn, was hat das denn auch mit deinem Umfeld gemacht? Ich meine, wenn dein Sohn sagt, ich möchte nicht mehr leben, also es gibt ja nichts Schlimmeres, was ein Junge seinem Papa sagen kann.
Und dieses Land zu verlassen und ich will hier nicht mehr leben, der dann nicht mehr in die Schule oder gegangen ist oder in den Fußballverein und wir auch gemerkt haben, wie da Schule und Gruppen und Sport funktionieren. Wir brauchen dich, komm her, wir gewinnen nicht mit dir auf. Und ja, also was es da für eine Umarmung und Solidarität gab, also für mein Kind, was mich übrigens sehr beeindruckt hat auch, ja, sehr beeindruckt hat, aus ganz, 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 ganz vielen Ecken, die ihm den Weg sehr, sehr leicht gemacht haben und einfach irre offen und mit offenen Armen und mit Unterstützung, mit Solidarität und so sich da gezeigt haben. Das war sicherlich die gute Erfahrung daran. Das muss man eben so sehen. Schlimm ist, dass da natürlich immer was hängen bleibt. Also bei den Feinden sowieso, sagen wir mal. Aber natürlich war das auch ein großer Schritt, um zu sagen, Eintracht Frankfurt und Präsident, das ist jetzt etwas, wo meine Geschichte auch zu Ende gehen muss. Das war natürlich ein Teil davon.
Weil diese Übergriffigkeit auf deine Familie dann auch einfach zu viel war.
Absolut, absolut.
Was würdest du gerne noch machen?
Gerne noch machen? Die Welt von dem Bacillus der Rassisten und von all dem, was dazugehört, befreien.
Also, glaubst du, das könnte dir noch in deinen Lebenszeiten gelingen?
Ich habe die Hoffnung. Ich bin kein Robin Hood oder irgend sowas. Ja. Ich weiß, dass es ein schwieriger Weg ist, aber dort will ich mich positionieren und gehe mit viel Optimismus daran, Dinge wirklich verändern zu können. Ja. Und damit will ich mich nicht überhöhen und da ist keine Arroganz dahinter. Ich weiß sehr wohl, dass ich ein einzelner Mensch bin, aber ich glaube, dass ich da noch viel bewegen kann.
Harter Cut. Kommen wir jetzt noch zum berühmtesten in deiner Telefonliste. Wer ist es?
Telefonliste ist lang, gibt es viele. Ich sagte, wenn ich gerne anrufen würde, mit dem habe ich heute einen wunderbaren Lunch gehabt. Ja. Bei tollem Sonnenschein hier in Frankfurt auf dem Opernplatz. War super, wir haben schöne Gespräche gehabt. Ich würde gerne Markus Krösche anrufen. Ja, jemand, der mir am Herzen liegt und den ich toll finde. Wir rufen ihn an. Wir müssen halt gucken, ob er dran geht. Die haben ja immer was zu tun.
Ja, schauen wir doch mal.
Da gibt es ja die Meetings und alles, was dazugehört. Ja.
Speziell jetzt, ne?
Außerdem wird er denken, was will der denn jetzt? Ist aber so lange. Was will er denn jetzt von mir?
Vielleicht sitzt er auch noch da, ne? Also
nein, nein, wir sind gemeinsam gegangen.
Ja, gut, offensichtlich, aber
wir läuft machen ja, nicht gut.
Wir machen ja gleich noch die Challenge. Vielleicht ruft er dich ja bis dahin noch zurück. Schauen wir mal, ja?
Okay.
Dann kommen wir zu unserer Challenge.
Okay.
Wir haben uns für Schnick, Schnack, Schnuck entschieden. Bis drei. Der Verlierer, du kennst es, muss wie immer ein Foto inklusive des Textes auf Instagram posten und der Gewinner bestimmt.
Okay.
Deal.
Deal.
Okay.
So, also, jetzt kriegst du es. Ja.
Also, okay, los geht's.
Wenn ich im Sport schon nicht gewinne, will ich jetzt einmal gewinnen. Schnick, Schnack, Schnuck.
Hey! Also will ich.
Schnick, Schnack, Schnuck. 2-0.
Nur Schere, Stein, Papier.
Ach so, Brunnen gibt's
noch. Immer noch 1-0.
Was, Schere?
Stein, Papier.
Okay, das ist immer schwierig, ja. Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja, 1-1.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Ah, 2-1 für dich.
Schnick, Schnack, Schnuck.
2-2. So, der nächste gewinnt.
Scheiße, jetzt hat er mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja!
Nicht mal da kann ich gewinnen. Lass mir die Ruhe. Lass mir die Ruhe.
Peter, vielen, vielen Dank, dass du mir heute...
Verdienter Gewinner.
Und vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Sicherlich eine der bemerkenswertesten Geschichten, die ich in meinem Leben gehört habe. Vielen Dank dafür.
Danke. Also ich darf auch mal eins sagen. Ich habe ja mit vielen Menschen zu tun und musste mit vielen Menschen sprechen. Erstmal, ich habe das ja oft schon geguckt. Da musste ich ja nicht lügen, habe ich dir ja auch gesagt, weil ich es immer wieder spannend finde und natürlich auch viel erfährt über Menschen, bevor man oft nur oberflächliche Dinge weiß. Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. Auch mit Uwe, also ihr zwei zusammen, bedanke mich. Also ihr wart hier sehr, sehr angenehme, liebenswerte Gäste.
Vielen Dank. Scheiße, Mann, jetzt sind wir